NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. September 1744. Der Geburtstag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II.
Man stelle sich vor, heimlich, auf einer Bank im Park von Schloss Windsor, vertraut Königin Elisabeth in diesen Tagen Prinz William ihr Vermächtnis an. Ihm, ihrem Enkel, nicht Charles, Williams Vater, der zwar schon angejahrt, etwas spröde, gern miesepetrig und angeblich wenig beliebt bei den Briten, aber doch der Nächste in der Thronfolge ist. Ein Affront, ungeheuerlich. Und nur ein Gedankenspiel. God bless King or Queen. In Preußen allerdings, da ist vor langer Zeit mit anderem Personal so etwas geschehen.
1786.
Friedrich der Große ahnt, dass er bald sterben wird. Seinen Nachfolger und Neffen Friedrich Wilhelm hält er für einen Nichtsnutz und Deppen.
Er ist der plumpeste Tölpel, den Sie sich vorstellen können. Ungeschickt in allem, was er tut. Ungehobelt, halsstarrig, launenhaft, ein Wüstling, verdorben in seinen Sitten, töricht und widerwärtig. Er ist der Ausschuss der Familie.
Ganz anders denkt der alte Fritz über den Sohn dieses Trottels, ebenfalls Friedrich Wilhelm mit Namen. Als der Dritte wird er in die Geschichte eingehen. Er ist der, der 1806 Napoleon unterliegt und die Hälfte seines Territoriums verliert. Und der Gatte der schönen Luise. Damals ist er 16 Jahre alt, manierlich und devot, allem Militärischen zugeneigt, was dem Preußenkönig gefällt. Deshalb übergibt der ihm und nicht dem eigentlichen Thronfolger sein Vermächtnis auf einer Bank im Park von Schloss Sanssouci. Zärtlich soll der sonst so gefühlskalte Friedrich bei diesem natürlich publik gewordenen Treffen seinem Großneffen die Wange getätschelt haben.
17. August 1786, 2.20 Uhr in der Nacht.
Friedrich der Große ist tot. Friedrich Wilhelm II., neuer Regent. Sein ältester Sohn und jetzt Kronprinz ist ihm da schon entfremdet, wie er selbst seinem Onkel und der wiederum seinem Vater, dem Soldatenkönig. Ach, es ist schrecklich mit diesen Vätern und Söhnen und Onkeln und Neffen im Hause Hohenzollern und wie sich alles wiederholt. Neid und Verachtung, Misstrauen und Verleumdung und immer ist es ein Kampf um Macht.
Wenn aber nach meinem Tod mein Herr Neffe in seiner Schlaffheit einschlummert, sorglos in den Tag hineinlebt, wenn er verschwenderisch, wie er ist, das Staatsvermögen verschleudert, so wird, ich sehe es voraus, binnen 30 Jahren weder von Preußen noch vom Hause Brandenburg mehr die Rede sein.
Eine düstere Prophezeiung und ein wenig schmeichelhaftes Charakterbild. Kaum einer hat es hinterfragt. Zeitgenossen und die Geschichtsschreibung bis weit ins 20. Jahrhundert waren sich einig.
Friedrich Wilhelm besitzt weder Geist noch Kraft.
Er spricht sehr schlecht, immer in halb abgebrochenen kurzen Sätzen.
Hält sich schlaff und könnte keine große Anstrengung ertragen. Mit 42 Jahren hat er schon keine Haare und Zähne mehr.
Umringt sich mit Lumpen.
Ist weich und biegsam.
Impulsiv.
Pflicht vergessen.
Kein Dokument ist in Ordnung. Keine Denkschrift wird vermerkt. Kein Brief persönlich geöffnet. Keine Macht der Welt könnte ihn dazu bringen, mehr als 40 Zeilen im Zusammenhang zu lesen.
Der König ist eine ungeheure Fleischmaschine.
Fett und faul, sitten- und charakterlos, ein Schwachkopf und träge. Brigitte Meyer befasst sich als Landeshistorikerin mit brandenburgischer Geschichte.
Da wollte ich irgendwann mal wissen, wie diese Vorurteile zustande kommen. Und wenn man die gängigen Biografien liest, sieht man ja, dass eigentlich immer nur übernommen wird, was schon mal da war. Und es passte natürlich gerade jenen, die Friedrich II. So gerne loben, gut ins Konzept, danach so einen Versager zu haben.
Friedrich Wilhelm II. Wird am 25. September 1744 geboren, unter keinem günstigen Stern. Sein Onkel, der König, ist gerade zum zweiten Mal in Schlesien eingefallen. Dunkle Wolken überschatten auch die Familie. Noch immer lastet auf allen der legendäre Streit zwischen dem jungen Friedrich und seinem Vater. Friedrich hasste strenge Disziplin, wollte lieber Flöte spielen, Latein lernen und Bücher lesen, statt auf dem Kasernenhof exerzieren zu müssen.
Dann kam es ja zu dem bekannten Eklat 1730, als Friedrich versuchte, mit Hilfe seines Freundes Katte und anderer zu fliehen. Und das war so eine Zäsur.
Keine 30 Jahre alt war damals das Königreich Brandenburg-Preußen.
Und jetzt konnte ganz Europa sehen, dass der Thronfolger die Flucht ergreifen wollte. Das hat dem Soldatenkönig natürlich arg zugesetzt. Von da an versuchte er, seinem Sohn klarzumachen, wer Herr im Hause ist.
Das Hofleben geriet für Friedrich zur Hölle. Der Vater wollte ihn brechen.
Er hat auch immer damit gespielt, ihn von der Thronfolge auszunehmen und den Sohn, der dann danach kam, August, statt seiner zu nehmen. Und diese Angst, also nicht Thronfolger bleiben zu können, machte ihn ja zum Einzelkämpfer.
Zwar machte der Vater seine Drohung nicht wahr, Friedrich glaubt trotzdem, sein Leben lang seinen Anspruch verteidigen zu müssen. Kaum sitzt er 1740 auf dem Thron, überfällt er Schlesien, damals Teil von Österreich.
Um Macht zu zeigen und Europa zu zeigen, hier bin ich, also ich bin nicht abgesetzt worden, mein Bruder ist nicht an die Macht gekommen.
Trotzdem hat der Bruder ihm etwas voraus, Kinder. Friedrich II. Bleibt kinderlos. Augusts ältester Sohn Friedrich Wilhelm wird deshalb zum Thronfolger bestimmt. Bereits im Alter von 3 Jahren lässt ihn der Onkel aus der elterlichen Obhut entfernen und überwacht seine Erziehung. Insgesamt sorgt Friedrich für eine Ausbildung, die streng ist, modern, aufgeklärt und exzellent.
Als er dann aber merkte, dass das fruchtete, dass er also besser Cello spielte, mehr Ahnung hatte von Architektur, die deutsche Sprache besser beherrschte als Friedrich je, fing er natürlich an, Angst zu haben, wie alle Könige irgendwann vor den Thronfolgern, die sie vielleicht überholen könnten. Und aus dem Grund hat er ihn dann systematisch niedergemacht.
Friedrich der Große liebt die französische Kultur, typisch für einen Fürsten des Absolutismus. Mit deutscher Musik, Literatur, erst recht der Sprache, tut er sich schwer.
Er konnte sie auch nicht lesen, deswegen hatte er mit Goethe und Lessing und den Zeitgeistern auch nichts am Hut, weil er das überhaupt nicht verstand, was da zu lesen war.
Friedrich Wilhelm kommt aus einer anderen Generation. Die neuen, jungen deutschen Autoren lernt er durch seinen kunstsinnigen Onkel Heinrich in Rheinsberg und durch die literarisch interessierte Tante kennen, Elisabeth Christine, die Frau Friedrichs II., von ihrem despotischen Gatten nach Niederschönhausen verbannt. Nach Friedrichs Tod lässt Friedrich Wilhelm in Berlin ein deutsches Nationaltheater bauen. Schillers Don Carlos wird hier 1788 aufgeführt. Die Berliner sehen Egmont, Iphigenie und Wallenstein. Gewaltiger könnten Gegensätze zwischen einem König und seinem Nachfolger kaum sein. Friedrich II. Verachtet die Religion. Friedrich Wilhelm ist tiefgläubig. Friedrich kommt aus der Aufklärung, ein Skeptiker, rational. Der Neffe besitzt einen Hang zum Okkulten, was nicht ungewöhnlich ist.
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist ja die Zeit der Illuminaten, der Geheimbünde.
Dass Friedrich Wilhelm Kontakt zu den Rosenkreuzern unterhält, ist belegt. Üble Nachrede dagegen, dass er sich politische Weisungen in nächtlichen Sitzungen von Verstorbenen holt. Friedrich II. Zieht sich, je älter er wird, mehr und mehr zurück, wird zum Eremiten und Menschenfeind, misstrauisch, voller Spott und Zynismus. Sein Neffe liebt die Gesellschaft.
Friedrich Wilhelm II. War von Anfang an auch als Kind leutselig und dass er mit den Leuten gut kommunizieren konnte, dass er sich auf sie einließ, dass er zuhören konnte, was ja für einen König auch nicht immer alltäglich war damals, machte ihn natürlich auch beliebt. Und diese Beliebtheit ärgerte aber wieder Friedrich.
Als Friedrich Wilhelm 14 Jahre alt ist, lernt er seine lebenslange Gefährtin, lange auch Geliebte und wohl wichtigste Vertraute kennen, Wilhelmine Enke, spätere Gräfin Lichtenau. Heiraten darf er die Bürgerliche nicht. Zunächst toleriert Friedrich II. Diese Beziehung.
Weil er dachte, er kann eine Mätresse gut steuern, aber wenn der da laufend Liebschaften hat, da verliert er den Überblick. Und er wollte schon wissen, was da an seinem Hof passiert und wer mit wem umging.
Friedrich bezahlt Spione, um zu erfahren, was der Neffe so treibt. Der wiederum besticht die Spione, damit sie Falsches berichten. Miteinander reden tun Onkel und Neffe in den letzten 2 Lebensjahrzehnten Friedrichs des Großen ohnehin nicht mehr. Das Verhältnis ist völlig zerrüttet. Die Äußerungen Friedrich Wilhelms über den Onkel sind nicht minder gehässig als umgekehrt. Einmal schreibt er an seine Freundin:
Stellen Sie sich vor, das Ungeheuer wird diese Nacht auf dem Gesundbrunnen schlafen. Dieser Tempel der Liebe muss heute so besudelt werden durch das alte Unflat. Morgen zwischen 9 und 10 Uhr wird das Untier seinen Einzug in Berlin halten. Ich bitte Sie nochmals, hüten Sie sich, dieser Hyäne zu begegnen.
Friedrich Wilhelms zwei Ehefrauen wählt der übermächtige Onkel nach dynastischen Gesichtspunkten, ohne dass der Neffe ein Mitspracherecht hätte. Die erste Ehe wird kinderlos geschieden. Aus der zweiten gehen immerhin Nachkommen hervor.
Alles hing von Friedrich ab. Alles, was den Kronprinzen und seine Familie betraf, wurde mit größter Kargheit und zweckwidrig bestimmt. Während Friedrich die prächtigsten Paläste hatte und bewohnte, lebte der Kronprinz mit seiner Familie bis zu seinem Regierungsantritt in einem der schlechtesten bürgerlichen Häuser Potsdams.
Beschreibt der spätere Reformbeamte Karl August von Hardenberg Friedrichs despotisches Regiment in der Familie.
Furcht und Schrecken waren die Hauptgefühle, welche der große Mann im kronprinzlichen Haus einflößte. Schüchtern wurde dadurch Friedrich Wilhelm II., schüchtern und furchtsam Friedrich Wilhelm III., Das Selbstgefühl, das Vertrauen auf eigene Kraft wurde bei beiden, wie bei so vielen anderen Zeitgenossen Friedrichs, erstickt.
Die wohl größte Tragik aber ist, Friedrich II. Hält den Thronfolger systematisch von allen Regierungsgeschäften fern. Friedrich Wilhelm bekommt keinerlei Einblicke in die Verwaltung des Landes, in Ökonomie oder Recht. Als er das Zepter 1886 im Alter von 42 Jahren übernimmt, hat er wenig Ahnung, wie das geht, regieren. Den Herausforderungen der Zeit, französische Revolution, Reform des Militärs, Integration der neuen polnischen Gebiete, ist er allein nicht gewachsen. Aber die alten Beamten stellen sich ihm in den Weg. Neue Ratgeber werden vom Hof als Günstlinge verunglimpft. So bleiben die meisten seiner politischen Projekte im Ansatz stecken. Was Friedrich Wilhelm gelingt? Die Förderung der schönen Künste. Theater, Literatur, Musik und vor allem die frühklassizistische Architektur. Ein großartiges Beispiel, der Wiederaufbau Neuruppins, später als Geburtsstadt Fontanes berühmt.
Die hatten ja das Pech, dass sie 1787 völlig abbrannten.
Historikerin Brigitte Meyer.
Da hatte er dann Architekten, da hatte er Bauunternehmer, da hatte er den Bürgermeister, die wollten was Neues schaffen. Und dann ging es auf einmal, man konnte dafür sorgen, dass die Häuser verschoben wurden, dass man großzügig baute, modern, großzügige Straßen, viel Luft, viel Licht. Es wurde auch nicht die Kirche zuerst gebaut, sondern als erstes die Schule. Mitten in der Stadt steht als Schloss fast mit zwei Flügeln die Schule.
Berlin verdankt Friedrich Wilhelm II. Sein wohl berühmtestes Wahrzeichen, das Brandenburger Tor. Welche Schätze dieser Hohenzoller der Stadt Potsdam hinterließ, hatte man im 20. Jahrhundert fast vergessen. Der unter ihm in bewusstem Kontrast zum barocken Sanssouci angelegte neue Garten am Heiligen See wurde nach 1945 planiert. Panzer rollten bis zum Mauerfall über die grenznahen Wege. Auch das am Seeufer liegende prächtige Marmorpalais wurde zweckentfremdet. Susanne Fienhold, Stadtführerin in Potsdam.
Das Marmorpalais war zu DDR-Zeiten Armeemuseum. Auf der Terrasse vom Marmorpalais stand so eine Rakete und auf der anderen Seite stand ein Kampfjet. Und hinter den Aufbauten im Innern, die also die Armee priesen, verrottete die Substanz.
Mittlerweile ist das Marmorpalais aufwendig restauriert und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, wie die gesamte Potsdamer Seen- und Parklandschaft. Friedrich Wilhelm II. Hatte das kleine Schloss einst als Sommerresidenz bauen lassen. Hier verbrachte er Zeit mit seiner geliebten Wilhelmine. Hier pflegte sie ihn, als er schwer krank wurde. Friedrich Wilhelm II. Starb 1797 nach nur 11 Regierungsjahren. Er war noch keine 24 Stunden tot, da ließ sein Sohn, jetzt Friedrich Wilhelm III., die Gefährtin des Vaters verhaften und ihre Besitztümer beschlagnahmen. Erst 1811 hat man sie rehabilitiert.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an König Friedrich Wilhelm II., der heute vor 275 Jahren geboren wurde. Redaktion: Ronald Feisel.